Noch einmal herzlich willkommen zu unserem kleinen Familientreffen namens Meer. Ich werde manchmal gefragt, wofür steht eigentlich Meer? Es gibt Meer von allem Möglichen, Meer von Liebe, von Gemeinschaft, von Einheit von und so weiter. Im Letzten geht es einfach um mehr von Gott und dass er mehr von uns bekommt. Das ist die Meer. Und mittlerweile kommen auch immer mehr Leute von nah und fern. Und es ist wunderschön, einfach so viele Menschen hier zu sehen, besonders so viele gut aussehende, schöne Menschen. So viele von euch sind unglaublich hübsch. Und ich freue mich total, dass ihr hier seid. Jetzt ist nur die einzige Frage, warum seid ihr eigentlich da? Also, ist euch langweilig oder ist so die ersten Tage des neuen Jahres, hat noch nichts angefangen oder... Wollt ihr alte Freunde wieder treffen? Warum seid ihr da? So ein bisschen unangenehme Fragen richtig ins Herz rein, in denen ist Jesus auch richtig gut. Das ist ganz witzig, weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Im Johannesevangelium ist das erste Wort, das Jesus zu einem Menschen sagt, gleich mal das Wort, was sucht ihr? Total freundlich. Ja, Johannes 1, da gibt es welche, die ihm nachfolgen. Und er dreht sich um und sagt, was sucht ihr? Was wollt ihr? Was führt euch her? Ich will heute Abend und morgen und am Samstag und am Sonntag mit euch ein Kapitel in der Bibel anschauen, das mich persönlich in den letzten Wochen umgetrieben und tief bewegt hat, in dem sich mir wie so eine ganze Welt eröffnet hat. Und das steht im Johannesevangelium in Kapitel 4. Nun, die von euch, die glückliche Besitzer von einer Bibel sind, die können Johannes 4 aufschlagen. Wir werden das heute nicht ganz lesen, sondern ich werde ein bisschen erzählen daraus. Ich werde ein paar Geschichten erzählen daraus. Und im Laufe dieser Tage werden wir uns immer weiter damit beschäftigen. Aber du kannst es heute Abend oder bevor du ins Bett gehst oder irgendwie so nochmal ganz durchlesen. Erstmal Johannes 4, darf ich mal fragen, Bibel-Cracks unter euch, worum geht's da, was passiert da? Kreuzigung, ja, fast, ja, nee, genau, nee, Gespräch am Jakobsbrunnen, genau, Gespräch am Jakobsbrunnen, was passiert da? Also Jesus, der geht von A nach B in Israel und muss durch ein Gebiet, das Samarien heißt, also das ist eine Gegend, wo ein Teil der Juden lebt, die so vom richtigen Glauben abgefallen sind, praktisch. Ja. Und normalerweise zwischen Juden und Samaritanern, da ist keine gute Beziehung. Aber Jesus geht da durch und es ist mittags, es ist 12, es ist total heiß. Jesus setzt sich an einen Brunnen und die Jünger gehen einkaufen. Also Jünger wollen was zum Essen kaufen und Jesus ist erschöpft und ist müde und setzt sich hin. Es ist irgendwie total heiß wahrscheinlich. Und dann kommt eine Frau an den Brunnen und Jesus fängt eine Unterhaltung mit ihr an. Und diese Unterhaltung ist absolut interessant. Erstmal geht's harmlos los. Jesus sagt, du kannst mir was zum Trinken geben. Gib mir was zum Trinken. Dann sagt die Frau, ja, nee, geht doch gar nicht. Du doch Jude, ich Samaritaner, das passt doch gar nicht zusammen und so weiter. Und dann sagt Jesus, du verstehst nicht, wer hier mit dir redet. Wenn du wüsstest, wer hier mit dir spricht, dann hättest du mich gefragt und ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Dann sagt sie, ja, schön und gut, aber du hast ja nicht mal ein Schöpfgefäß. Und so dann geht es ein bisschen hin und her. Schließlich sagt sie, okay, eigentlich ist es eine gute Idee, ich hätte gern was von diesem Wasser, eigentlich habe ich Durst. Das Gespräch geht dann weiter, aber ich will heute Abend nicht so viel weiter gehen als zu diesem ersten Punkt, nämlich Jesus fängt dieses Gespräch an und er hat offensichtlich das erklärte Ziel in dem Gespräch, die Frau an den Punkt zu bringen, zu sagen, okay, eigentlich habe ich Durst. Am Anfang geht's noch so um, ja, ob sie ihm was geben kann und ob das ist und die einen sind die Samaritaner, die anderen die und die und dann hat kein Schöpfgefäß und sowas. Aber dann kommt sie an den Punkt zu sagen, hey, eigentlich laufe ich jeden Tag zu diesem Brunnen, weil ich immer wieder Durst habe. Der Anfang dieses Gesprächs, das übrigens dann eine faszinierende Wendung hinein in ganz andere Themen nimmt. Der Anfang dieses Gesprächs ist dieses Thema Durst. Nun, ich will es heute noch mal ein bisschen anders nennen und ich mache ein kleines Rätsel. Manche haben das schon gehört, ich habe über das schon mal gesprochen. Ich möchte heute über was sprechen, was jeder von euch hat. Du hast es, ich hab's. Es ist was zutiefst Kostbares ist. Es ist was total dich ausmacht. Es ist was Wunderschönes und ohne das ist das Leben farblos und langweilig. Und trotzdem ist es was total wehtun kann, was brennen kann, was Menschen in Verzweiflung treiben kann. Es ist was, wenn du es nicht hast, dein Leben schrecklich und langweilig ist. Und es ist zugleich was dein Leben kaputt machen und zerstören und in den Ruin treiben kann. Es ist was, wenn du nicht weißt, was du mit ihr tun sollst, dann frisst sie dich auf und zerstört dein Leben und treibt dich in den Abgrund. Aber wenn du weißt, woher sie kommt und wofür sie da ist und wo du mit ihr hingehen sollst, wird sie zu einer Tür hinein in ein wunderbares Zauberreich. Es ist die Sehnsucht. Ich möchte heute Abend sprechen über Sehnsucht. Wonach haben wir Sehnsucht? Wonach hast du Sehnsucht? Gibt es viele Möglichkeiten. Vielleicht hast du Sehnsucht nach einem bestimmten Menschen, der dir gerade fehlt. Vielleicht hast du Sehnsucht nach der Ferne. Ja? Manchmal haben wir so eine nostalgische Sehnsucht nach der Heimat oder oh, was früher noch schön, nach der Vergangenheit. Ja. Ich persönlich habe manchmal eine Sehnsucht, die kenne ich gut, nach der Ferne, so ferne Länder, wenn alles zu eng wird, Sehnsucht nach der Weite, Fernweh. Du hast Sehnsucht, irgendwas zu entdecken, irgendwo hinzufahren, wo du noch nie warst, was Neues zu sehen. Jeder von euch hat, jeder von euch kennt in seinem Herzen Sehnsucht. Nun, schon in dem Wort drin, zumindest im Deutschen, sieht man, dass es einerseits was Wunderbares ist. Stell dir Liebe ohne Sehnsucht vor. Oder Sehnsucht nach einem Kaffee. Gleichzeitig, wenn du nicht weißt, was du mit dieser Sehnsucht tun kannst, kann sie total zerstörerisch werden. In dem Namen steht schon das Wort Sucht mit drin. Letztendlich ist jedes destruktive Verhalten, all die schrecklichen Dinge, mit denen wir unser Leben ruinieren, ist letztendlich ein Versuch, umzugehen mit Sehnsucht. Was das Komische bei der Sehnsucht ist, ist, dass auf dem Grund, auf dem Boden von einer bestimmten Sehnsucht ist im Letzten eine unbestimmte Sehnsucht. Ne? Das ist so ein komisches Gefühl wie, hey, du hast eigentlich alles, Haus gebaut, bist verheiratet, hast zwei Kinder, aber hast auf einmal irgendwie dieses Gefühl, hey, irgendwas fehlt in meinem Leben. Ja? Aber dieses Gefühl, du kannst es nicht in Worte fassen, du blickst über das Meer und wirst von so einem schwermütigen Sehnen ergriffen. Das ist nicht Sehnsucht, oh, ich hätte jetzt gerne, weiß ich nicht, mehr Geld oder neues Fahrrad, sondern es ist wie dieses Grundgefühl von, hey, irgendwas in meinem Leben fehlt, da muss es mehr geben. Dieses Gefühl, wie du hörst so eine bestimmte Musik, eine bestimmte CD und es überkommt dich so ein Gefühl von Sehnsucht. Oder wenn du an deine Kindheit denkst, wenn du nach Hause kommst, wenn du deine frühere Heimat anschaust und in dir so Fragen hochkommen wie, hey, wo ist mein Herz eigentlich wirklich zu Hause? Wer kennt mich wirklich? Was ist im Letzten das, wo mein Herz zu Hause ist? Was bringt mich zum Weinen? Was bringt mich zum Lachen? Was bringt mich zum Knien? In dir und in jedem Menschen wohnt Sehnsucht. Und ich will ausgehen von Johannes 4, von diesem Kapitel in der Bibel, heute Abend 4 Punkte anschauen, wie Jesus offensichtlich mit Sehnsucht umgeht und was wir darüber lernen können. Und das wird sowas wie die Eingangstür in all das sein, was Gott in diesen Tagen tun wird. Wir erwarten absolut massive Dinge, die Gott tun wird, hier in diesem Ort in den nächsten Tagen. Es steht und fällt und beginnt mit der Frage, wozu bist du hier und wonach sehnst du dich? Der erste interessante Punkt ist, dass Jesus dieses Gespräch mit der Frau offensichtlich so einfädelt, um sie erstmal an den Punkt zu bringen, zu checken, ja okay, eigentlich habe ich Durst. Eigentlich fehlt mir was. Schaut mal hier in das Kapitel rein, Kapitel 4, Vers 15. Erst plänkeln sie hin und her, bis Jesus sie an den Punkt hat. Hier in Vers 15 steht, da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Also endlich ist sie soweit zu sagen, okay, gib mir dieses Wasser, denn eigentlich habe ich Durst. Schau mal, die erste Lektion, die man lernen kann bezüglich Sehnsucht, ist eine ziemlich einfache und die heißt erstmal, du bist bedürftig. Anfangs dreht sich das Gespräch noch um andere Dinge. Die ist wie so noch in so einem überlegenen Ding in ihrem Kopf drin. Okay, du bist der Jude, ich bin die Samaritanerin, du hast auch kein Schöpfgefäß. Oft fällt es uns so schwer, schlicht und ergreifend einzugestehen, ich bin bedürftig. Wir sind so gut drin, so total cool zu sein. Auch unter gläubigen Menschen. Nee, eigentlich passt alles. Hab alles, was ich brauche. Schau mal, die simple Wahrheit ist, du bist und ich bin und jeder Mensch ist ein zutiefst bedürftiges Wesen. Wir haben Sehnsüchte in uns. In jedem von uns schlummert ein kleines Kind, das zumindest in manchen Situationen weint und bedürftig ist. Das ist erstmal eine wichtige Grunderkenntnis. Okay, ich bin bedürftig. Es gibt Bereiche in meinem Leben, wo ich Mangel habe, wo ich Sehnsucht habe. Es gehört zur Natur des Menschen, zumindest nach dem Sündenfall. Aber die Art und Weise, wie Jesus damit umgeht, hat was so unglaublich Entspanntes. Jesus ist sogar, dass er sagt, du, wenn du nicht weißt, wer ich bin und wenn du mich nicht bittest, dann kann ich dir nichts geben. Aber wenn du mich bittest, dann gebe ich dir von diesem lebendigen Wasser. Es ist so, wie du bist bedürftig und das ist okay so. Jesus sagt nicht, hey, du musst jetzt perfekt sein und ab jetzt bitte, ich will keine Klagen mehr hören, bist jetzt alt genug. Offensichtlich, wenn du die Bibel anschaust, über und über, ist es absolut okay, bedürftig zu sein. Jesus lehrt seine Jünger zu beten. Die sagen, hey, wie sollen wir beten? Und Jesus sagt, wenn du betest, dann sag, Vater, gib mir heute das tägliche Brot, das ich brauche. Könnte genauso sagen, gewöhn dir ab, überhaupt immer hungrig zu sein oder so. Nee, offensichtlich ist es okay zu sagen, Papa, ich habe Bedürfnisse, Papa, ich habe Sehnsüchte. Gib mir heute das, was ich heute brauche. Es ist offensichtlich kein Problem für ihn. Es geht sogar noch weiter als das. Jesus sagt, selig, die arm sind im Geist. Jesus sagt, wie interessant, kurz bevor er stirbt. Er sagt zu seinen Jüngern, Freunde, ihr werdet traurig sein und mich vermissen, weil ich gehe. Aber es ist gut für euch, dass ich gehe, weil dann der Heilige Geist kommen kann, der Tröster. Moment, Jesus, wie? Erst gehst du, dass ich dich vermisse und dann bin ich traurig und dann schickst du den Tröster. Was soll das? Genau das ist der Punkt. Offensichtlich sagt der Herr, hey, diese Situation von Bedürftigkeit, zu merken, Jesus ist nicht mehr in menschlicher, körperlicher Gestalt hier, bringt euch in eine Position von Bedürftigkeit, in die der Heilige Geist hineinkommen kann. Das ist kein Problem für ihn. Es ist nicht nur kein Problem für ihn. Jesus hat ein großes Problem mit Leuten, die meinen, nicht bedürftig zu sein. Es gibt eine Gruppe von Leuten im Evangelium, mit denen Jesus wirklich nicht gut zurechtkam. Wer war das? So. Genau. Die Pharisäer, das waren Jungs, die eigentlich so theologisch und religiös alles ziemlich richtig gemacht haben. Und zwar so richtig, dass sie ziemlich davon überzeugt waren, so ziemlich auf der richtigen Seite zu sein. Ihr Problem war, sie haben nicht mehr erkannt, in was für einem armseligen Zustand sie eigentlich sind. Das ist interessant, an einer Stelle im Johannesevangelium kommen sie zu Jesus und sagen, Meister, sind wir auch blind? Jesus sagt, wenn ihr wenigstens blind wärt, aber ihr sagt, wir sehen, das ist euer Problem. Ihr sagt, wir sind nicht blind, deswegen bleibt eure Sünde. Ihr Lieben, was hat das mit dem Anfang unserer Mehrkonferenz zu tun? Schau mal her, jeder von euch kommt aus einer unterschiedlichen Ecke. Ihr kommt aus unterschiedlichen Ecken der Welt, aber ihr kommt auch aus unterschiedlichen geistlichen Ecken. Und die Gefahr ist groß, wenn man lang genug aus einer Ecke gekommen ist, langsam so ein bisschen zu wissen, wie Gott so ist, ne? So in etwa. Und zu wissen, wie er garantiert nicht ist. Meistens ist er nämlich garantiert so, wie meine Gruppe sagt, dass er ist, und garantiert so nicht, wie bei den anderen Gruppen. Ja? Und wir kommen mit unseren kleinen Boxes, mit unseren kleinen viereckigen Vorstellungen, kommen hierher, kommen auch hier zum Meer und sagen, okay, ich schaue, ob Gott hier auch reinpasst. Weil wenn es nicht reinpasst, wenn er vielleicht ein bisschen mehr ist wie bei denen da drüben oder so, dann kann es nicht gut sein. Und wir unterteilen die Welt in Sachen, so kann es sein und so kann es nicht sein. Wäre es möglich, dass Gott größer ist als das? Wir haben so eine Haltung von Rechthaberei, die wir mit uns rumtragen und die nur dafür da ist, zu verdecken, wie geistlich tot und bedürftig wir eigentlich sind. Und wir urteilen wunderbar über andere und übersehen, hey, eigentlich brauche ich in meinem Herzen einen neuen Durchbruch. Es gibt eine Stelle im Josua-Buch im Alten Testament, die finde ich total heiß. Da steht der Josua auf und geht vor das Heerlager und da ist dieser gewaltige, riesige Krieger, dieser Kämpfer. Weiß ich genau, ist das ein Engel oder so? Und Josua erschrickt total und sagt, bist du auf meiner Seite oder auf der Seite der Gegner? Und er sagt, was fragst du mich danach? Geh hinter mich, ich bin der Herr, der Herrscher des Himmels. Hey, er steht nicht auf deiner Seite. Er steht auf nicht auf der anderen Seite. Es ist nicht so, dass du sagen kannst, okay, hier stehe ich und der Jesus, der ist auch auf meiner Seite. Hey, er ist Gott, okay? Er ist größer als das. Lass uns doch am Anfang von dieser Konferenz diese vorgefassten Meinungen und diese Modelle von Rechthaberei zur Seite legen und anerkennen, Jesus, wir brauchen dich, okay? Wir sind bedürftig. Frage an dich. Erlaubst du Jesus, dich während dieser Tage vielleicht durch was zu berühren, was dir von der Form her nicht passt? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert, was dir von der Form her nicht passt, ist total groß. Die Musik ist dir zu laut oder zu leise. Und das Ganze hier ist dir entweder zu, weiß ich nicht, zu katholisch oder zu freikirchlich oder zu wenig freikirchlich oder zu orthodox oder zu wenig orthodox oder was auch immer. Und die einen machen das und die anderen machen das. Erlaubst du Jesus, dich auf eine Art und Weise zu berühren, wo du sagst, okay, eigentlich hätte ich mir das anders vorgestellt? Bist du hungrig genug? Bist du durstig genug? Ist deine Sehnsucht nach ihm groß genug? Okay. Wenn du so eine Sehnsucht hast, was machst du jetzt damit? Ich habe gesagt, das war der erste Teil jetzt, dass jeder Mensch Sehnsüchte hat und dass die auch okay sind. Aber was machst du, um diese Sehnsüchte zu füllen, zu stillen? Ich habe jetzt eine etwas provokative These und die schreibe ich erst hin und dann sage ich sie. Wenn du sehnsüchtig bist, dann passiert. Du läufst immer zu deinem Gott. Was heißt das? Du bist sehnsüchtig, du fühlst diese tiefe Einsamkeit, du fühlst diesen nagenden Schmerz. Wohin geht dein erster Gedanke? Du fühlst dich einsam, du bist verzweifelt, was ist das Erste, was du tust? Wohin wendest du dich zuerst um Hilfe? Das ist dein Gott. Egal, was du im Glaubensbekenntnis sagst, Jesus sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon zugleich. Das, wo du wirklich deinen Halt suchst, wirklich deine Sicherheit suchst, das ist dein Gott. Und das Problem ist, es gibt bessere und schlechtere Götter, aber nur einen richtig guten. Und Gott ist an der Stelle, was wir mit unseren Sehnsüchten machen, ganz schön intolerant. Schau mal, im Jeremia-Buch im 17. Kapitel gibt es eine interessante Stelle. Eine nicht gerade nette Stelle. Jeremia 17, Vers 5 und folgende. Gott spricht. Verflucht der Mann, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Er ist wie ein kahler Strauch in der Steppe, der nie Regen kommen sieht. Er bleibt auf dürrem Wüstenboden im salzigen Land, wo niemand wohnt. Er sagt dann weiter, gesegnet der Mann, der auf den Herrn vertraut, er ist wie ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist. Aber ich will erstmal diesen negativen Satz ruhig im Raum stehen lassen. Er sagt, du machst Menschen zu deiner Hauptversorgungsquelle. Du machst einen Menschen oder mehrere Menschen zu deiner Hauptquelle. Doppelpunkt. Die Folge ist Fluch. Und damit ist nicht gemeint, oh, der böse Gott verflucht dich. Damit ist einfach nur gemeint, du bist außerhalb von Gottes Segensströmen. Und das Ende ist sowas wie dürrer Wüstenboden und salzig Zeug und kein Wasser. Nicht schön. Schau mal her. Du hast einen realen Feind. Das ist der Teufel. Und er ist richtig gut drin, menschliche Sehnsucht zu studieren. Und er attackiert dich nie, wenn es dir gut geht, sondern er attackiert dich, wenn du sehnsüchtig und bedürftig bist. Jesus hat 40 Tage gefastet und war am Verhungern, als der Teufel zu ihm kommt und sagt, hey, du hast doch gerade so viel Hunger. Wie war das nochmal so mit Gott? Und der Teufel versucht dir einzureden, hey, du, deine letzte Sicherheit, dein letzter Halt, der ist in dieser oder jener Sache, in dieser oder jener Person. Und er redet dir ein, ohne diese Person, ohne diese Beziehung, von der du eigentlich weißt, dass sie nicht gut ist. Ohne diese Substanz, die du brauchst, ohne diesem Zeug, ohne was auch immer, ohne das kannst du nicht leben. Die Wahrheit ist, mit dieser Beziehung oder mit diesem Zeug kannst du nicht leben, denn genau das zerstört dein Leben. Aber an dieser Frage, was tust du, wenn du Sehnsucht verspürst, entscheidet sich's, welchen Gott du anbetest. Es ist so eindrucksvoll, in Jesus zu sehen. Wo er sagt, ja, ich habe Hunger, ja, ich kann hier offensichtlich keine Steine zu Brot machen oder ich versuche es erst gar nicht, ich vertraue auf den Herrn, ich bleibe fest in seinem Wort. Und hier stellt sich eine entscheidende Frage und die lautet, was bekennst du? Und zwar in einer Situation von Bedürftigkeit, was bekennst du? Schau, wir beten all diese guten Sachen, der Herr ist mein Hirte. Mein Kelch ist gefüllt bis zum Rand. Mir fehlt nichts. Wer von euch glaubt es wirklich, dass der Herr dein Hirte ist und dir nichts fehlt bei ihm? anders gefragt, wie anders würde dein Leben aussehen, wenn du das wirklich glauben würdest? Was für eine Freiheit, was für eine Kraft käme in dein Leben? Zurück zum Jakobsbrunnen, zu diesem Gespräch. Wie wunderschön. Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Weißt du, was ich so interessant finde? Jesus sagt nicht nur, du, ich gebe dir einmal so einen Wassertank und von dem kannst du immer wieder was nehmen. Und er sagt auch nicht, ich zaubere einfach so deine Durstsynapsen im Gehirn weg. Sondern er sagt, ich schenke dir etwas, was eine Quelle ist. Nun, was ist eine Quelle? Was ist der Unterschied zwischen Quelle und Wasser? Der Unterschied ist, Wasser ist eine Substanz und eine Quelle ist etwas, was diese Substanz oder diesen Stoff hervorbringt. Ich finde den Gedanken faszinierend. Jesus sagt, es ist nicht nur so, ich fülle dich einmal ab und dann ist es gut und wenn du das nächste Mal wieder was brauchst, okay, müssen wir nochmal schauen, sondern er sagt, nein, ich komme in dein Leben. Mit etwas, was lebendig ist, was die Kraft hat, was die Kapazität hat, sich ständig und immer wieder neu in dir zu verflüssigen, zu verlebendigen. Das, wovon Jesus spricht, ist, von was eigentlich? Schau mal, ist es nicht interessant? Ich weiß nicht, wer von euch diese Stelle vor Augen hat, jetzt so direkt, wie das Gespräch weiterläuft. Sie sagt nämlich, ich habe Durst und gib mir was von dem Wasser. Und was sagt Jesus dann? Er sagt, hol deinen Mann. Jetzt, hol deinen Mann, was hat denn das mit Durst haben zu tun? Das Problem ist, das mit den Männern ist genau ihr Problem. Sie hatte nämlich schon 5 davon. Und jetzt lebt sie mit einem zusammen, der nicht ihr Mann ist. Jesus legt den Finger voll in die Wunde. Und weißt du was? Die Frau geht jeden Tag zum Brunnen und versucht immer wieder ihren Durst zu stillen, aber er wird nie gestillt. Und genauso geht sie mit Männern um. Da ist eine Sehnsucht in ihr, aber die wird nie gestillt. Und deswegen hat sie die erste Beziehung und hat sie die zweite Beziehung und hat sie die dritte Beziehung. Lieber Freund, wenn du Sehnsucht in dir hast und wenn du Einsamkeit in dir hast, kannst du so viel Zeug und so viele Beziehungen in dich reinstopfen. Dieses Loch wird nicht voll. Jesus sagt, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Und es stimmt für immer. Du brauchst nur immer mehr davon. Und du sagst, aber Johannes, wenn ich endlich den richtigen Partner finden würde, dann wäre das endlich vorbei. Nein, wäre es nicht. Du würdest dein Einsamkeitsproblem mit hinein in diese Beziehung nehmen. Denn deine tiefste Sehnsucht und deine tiefste Einsamkeit richtet sich nicht auf einen erschaffenen Menschen oder eine erschaffene Substanz. Und auf der Grundlage, auf dem Boden von einer materiellen Sehnsucht, ist eine Sehnsucht nach was anderem. Du hast vielleicht Sehnsucht nach, oh, jetzt eine Zigarette, oder irgendwie Sehnsucht nach mehr Geld oder dir ist kalt und es soll dir warm sein. Im tiefsten hast du Sehnsucht nach Beziehungen. Jesus führt die Frau von der Sehnsucht nach Wasser, von dem Durst nach Wasser zu der tiefer liegenden Sehnsucht. Hey, wie geht's dir eigentlich mit Beziehungen um? Ah, dann geht's eine Stufe tiefer. Und worüber reden sie am Schluss? Sie sagt, hey, ich sehe, du bist ein Prophet. Jetzt sag mir, wo soll man anbeten? Weil unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr betet in Jerusalem an. Im Letzten steht, hinter der Sehnsucht nach was Materiellem steckt Sehnsucht nach Beziehung. Und hinter der Sehnsucht nach Beziehung steckt Sehnsucht nach Gott und danach ihn zu kennen. Lieber Freund, ich sag dir, du bist nicht erschaffen, mit irgendwas aufgefüllt zu werden. Du bist erschaffen, dass eine Quelle kommt und anfängt in dir zu leben. Du bist erschaffen von einem unerschaffenen Gott und ausgestattet mit einer Sehnsucht, die nicht voll wird durch etwas Materielles und die nicht voll wird durch menschliche Liebe. Du bist gemacht von jemandem, der in der Ewigkeit wohnt, für die Ewigkeit und für etwas Ewiges. Ich möchte den Satz von vorher nochmal wiederholen. Auf der Grundlage von materiellen Sehnsüchten, die jeder Mensch hat, Sehnsucht nach einem Bier, Sehnsucht nach einem neuen Auto oder halt Begierden nach irgendwas. Auf der Grundlage von dem haben wir eine tiefere Sehnsucht nach Liebe und nach Beziehung. Klammer auf, kleiner Seitenausflug, der ein paar Leute nerven wird, muss aber leider sein. In den ersten 3 Lebensjahren wird in ein Kind im Wesentlichen durch die Mutter-Kind-Bindung ein stabiles Fundament von Liebesfähigkeit und geliebt Wissen und Lebensbejahung gelebt, die, wenn sie fehlt, eine schmerzhafte Sehnsucht nach Nähe, eine qualvolle Sehnsucht nach Nähe für den Rest des Lebens in ein Leben bringt. Deswegen ist der wichtigste Dienst, der ein Mensch an einem anderen tun kann, ist der Dienst einer Mutter an dem Kind in den ersten 3 Lebensjahren. Das ist meine absolute Überzeugung, von absolut nichts zu ersetzen, doch nichts zu ersetzen. Doch selbst auf diese, unter dieser menschlichen Sehnsucht nach Beziehung, unter dieser menschlichen Sehnsucht nach menschlichen Liebe, schlummert in jedem Menschen und schlummert in dir etwas, was ich Sehnsucht nach Anbetung nennen möchte. Du bist gemacht für Gott. Du bist gemacht für mehr als nur Welt. Wie kannst du mit deinen Sehnsüchten umgehen? Am Schluss stellt sich eine Frage. Und die lautet: Sucht oder Anbetung? Wenn du dich als bedürftig erlebst, wenn du dich als sehnsüchtig erlebst, kannst du 2 Dinge damit machen. Du kannst deinen Halt, deine emotionale Versorgung und deine Sicherheit bei geschaffenen Dingen und bei Menschen suchen. Und es wird dich abhängig machen und du wirst mehr davon brauchen. Und es wird noch mehr brauchen, dieses Loch wird nicht voll. Oder du kannst sagen: Herr, du hast diese Sehnsucht in mein Herz gelegt, weil du mich für dich erschaffen hast. Wie Augustinus sagt, und mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Hey, Freunde, nur Menschen haben diese tiefen Sehnsüchte nach irgendwas. Nur Menschen schreiben romantische Gedichte und komponieren irgendwelche Symphonien und malen Bilder und bauen Bauwerke, erschaffen Kunst. Kein Tier tut das. Warum? Weil wir für mehr erschaffen sind als Essen, Trinken und Fortpflanzung und nachher schlafen. Du bist gemacht für Gott. Und nichts anderes wird diese Sehnsucht in deinem Herzen erfüllen. Erzähl mir nicht, dass du einen besseren Partner bräuchtest. Du kannst mit und ohne Partner unglücklich sein. Du bist gemacht für Gott. Du bist gemacht, ihn zu kennen. Und niemand anderer wird diesen Durst stillen. Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir spricht, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Wasser gegeben, sodass du nie wieder dürstest. Freunde, weißt du, wer Jesus ist? Kennst du ihn? Oder sagst du, ja, doch, ich habe schon ein bisschen so meinen religiösen Glauben. Du bist gemacht für mehr. Doch jetzt, es gibt einen Schritt, den wir am Ende von dem ganzen Ding gehen müssen, wenn wir hier weiterkommen wollen. Und zwar, wenn wir anerkennen, okay, Herr, du bist mein Hirte, du bist mein Versorger. Geht es nur, wenn wir im gleichen Moment auch sagen, okay, und das und das und das und der und die ist nicht mein Versorger. Man nennt das auch falsche Götter entthronen. Ja? Das eine ist zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Das andere ist zu sagen, okay, und ab jetzt bin ich nicht mehr abhängig von dem und dem Götzen. Ab jetzt suche ich meine Sicherheit nicht mehr in erster Linie in der Bestätigung von der und der Person. Was ist dein persönlicher kleiner Gott, zu dem du läufst, wenn du bedürftig bist? Wo musst du falsche Götter entthronen? Aber auch noch was anderes. Wo musst du jemand anderen aus der Verantwortung entlassen, für dich deinen Durst zu stillen? Ja? Wo hast du die geheime Erwartung, irgendjemand anderer kann mein Wasser sein? Übrigens, kleine Seitenbemerkung. Trinken musst du sowieso selbst, okay? Der Herr ist die Quelle, aber es ist an dir zu trinken. Du kannst auch neben ihr verdursten, wenn du das möchtest. Aber wo musst du jemanden entlassen aus dieser Erwartung, okay, du musst mich trösten, du bist verantwortlich für mein emotionales Wohlbefinden. Weißt du, was Jesus macht hier in Johannes 4 mit dieser Frau? Er zeigt ihr auf, dass sie Durst hat und was sie alles tut aufgrund ihrer Sehnsucht. Und dadurch gibt er ihr die Verantwortung für ihr Leben und die Würde als handelnde Person wieder zurück. Das heißt, Jesus sagt nicht mal so, und jetzt musst du das und das und das machen. Lieber Freund, wenn du rausfindest, wo deine tiefsten Sehnsüchte sind, wenn du merkst, okay, ich bin bedürftig, wenn du tief drin Ja sagen kannst dazu, dass du nicht perfekt bist, dass du ein Mensch bist, der Verwundungen hat, der bedürftig ist. Aber wenn du anfängst, immer wieder mit diesem Schmerz und mit dieser Einsamkeit und diesem Zeug zum Herrn zu laufen. Hallo, ich verspreche dir nicht, das machst du einmal und du hast nie wieder ein Problem. Nee, es ist ein Prozess. Du kommst immer wieder. Du sagst, Herr, mein Halt ist in dir. Wenn du das anfängst, kommst du in Kontakt mit dieser Quelle, die in dir wohnt, die dich ernährt, die dich erhält, egal ob es draußen regnet, stürmt, schneit oder Sandstürme ist. Das ist die Wahrheit. Er ist gut, er ist treu. Er steht vor dir und sagt, gib mir deine Sehnsüchte, ich bin so gut drin, sie zu stillen. Das heißt nicht, dass du nicht auch durch Phasen gehst, wo du merkst, oh wow, hier ist diese Sehnsucht wieder, hier ist es gerade wieder schwierig. Aber das zu realisieren und mit dem Herrn da durchzugehen, zu bekennen, dass er gut ist, holt dich raus, davon Sklave von diesem Zeug zu sein oder Sklave von Meinungen von anderen, Meinungen deiner Eltern, Meinungen deiner Arbeitskollegen und was denken die über mich und was mache ich hier richtig, was mache ich hier falsch, all dieses Zeug. Und es setzt dich frei, und zwar wozu? Frei, der Mensch zu sein, der zu sein Gott dich gemacht hat, um so zu sein, wie du bist und dich dran zu freuen. Und das nennt man auch Anbetung. Unter Gottes Blick zu leben und nicht abhängig vom Stock des Treibers und der Meinung der anderen, sondern vor Gott. Und dafür bist du gemacht. Habt ihr darauf Lust? Dann lass uns diese Tage Schritte gehen, uns von Jesus berühren lassen in diesen Punkten von Bedürftigkeit. Lass uns dann anerkennen und bekennen, hey, wer bist du eigentlich? Und uns dann von ihm umformen lassen zu wahren Anbetern in Geist und in Wahrheit. Ich habe total Lust drauf. Ich will unbedingt in 10 Jahren weiter sein darin als heute. Ich sage nicht, ich mache das eine Woche lang und alles ist gut. Nee, ich will mein Leben auf eine Reise setzen, in 10 Jahren da weiter zu sein als heute. Aber es fängt mit was an. Lass uns doch mal aufstehen, wenn es okay ist für euch. Wir schließen nämlich jetzt ab. Ich bin fertig mit diesem Vortrag. Lass uns in eine kurze Zeit des Gebetes, was heißt kurze Zeit des Gebetes? Wir haben noch bis Mitternacht hier Lobpreis oder so. Und danach geht es im Gebetshaus weiter die ganze Nacht. Und morgen auch. Und die nächsten Jahre auch. Tag und Nacht. Aber jetzt nur noch. Hier, nur noch kurz. Lass uns 3 kleine Schritte gehen, wenn du das möchtest. 3 kleine Schritte. Erster Schritt ist, vielleicht merkst du, ich bin hier mit so definierten Erwartungen und so definierten Meinungen, wie das sein muss und wie das richtig ist und so weiter, dass du das niederlegen möchtest. Du merkst vielleicht schon so, schon allein wie der Lobpreis war und der Auftakt, du hast schon, deine Meinungen turmen sich schon auf. Du hast schon deine Meinung. Ah, ist das so, ist das so. Also, ah, ja. Also, ist ja schön und gut, vielleicht war es wirklich zu laut, leise, bunt, wenig bunt, was auch immer. Aber du brauchst mehr von Jesus und dein Herz ist wahrscheinlich ziemlich trocken. Okay, vielleicht ist es an der Zeit, sowas niederzulegen. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, vielleicht musst du einen falschen Gott entthronen. Ja, zu bekennen, okay, es stimmt nicht, dass ich nicht ohne das leben kann. Die Wahrheit ist, du kannst ohne alles leben außer Jesus. Das ist die Wahrheit. Der Teufel lügt dir in die Tasche und sagt dir, du kannst gar nicht ohne das leben. Die Wahrheit ist, der Herr ist dein Hirte und dir fehlt nichts, wenn du Jesus hast. Das ist die Wahrheit. Wir glauben das nicht. Wir haben so ein Lied im Gebetshaus, das heißt, schon tausendmal gesungen und schon tausendmal erkannt, ach, leg diese Wahrheit wie ein Siegel an meinen Arm. Du allein genügst. Wir haben schon tausendmal erfahren und tausendmal schon gecheckt, hey, eigentlich Gott allein genügt. Trotzdem rennen wir immer wieder zu anderen Menschen als unsere Versorger, zu Dingen als unsere Versorger. Sind furchtbar aufgebracht, wenn nicht genug Geld ist oder wenn die Leute uns nicht mögen oder wenn das nicht passt und das nicht passt. Wo musst du einen falschen Gott entthronen? Oder dritten Schritt, wo musst du einen Menschen feierlich aus der Verantwortung entlassen, dein Versorger zu sein? Ja. Vielleicht musst du das dem auch sagen. Vielleicht musst du hingehen und sagen, Schatz, ich liebe dich, aber ab jetzt bist du nicht mehr mein Gott. Das heißt auf Deutsch gesagt, ich entlasse dich aus der Verpflichtung, für alle meine Bedürfnisse immer zu sorgen. Immer Verständnis zu haben, denn diesen Partner gibt's nicht.
Liebe Hörerinnen und Hören,
vielleicht musst du auch
wir
Abschied nehmen
blenden uns an dieser Stelle aus. Traum, es sagt, beginnt nun eine drauf, Gebetszeit hier in Augsburg im Kongresszentrum. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria Österreich, wir durften heute Abend zuhören, mit dabei sein, live mit dabei sein bei der Gebetshauskonferenz, bei der internationalen Gebetshauskonferenz in Augsburg. Wir geben nun zurück in unser Studio nach München. Die drei Schritte, die Dr. Johannes Hartl eben erwähnt hat, die können Sie mit ins Gebet nehmen. Ich wiederhole sie nochmal. Erwartungen abgeben, den falschen Gott entthronen und einen Menschen aus der Verantwortung entlassen, Ihr persönlicher Gott zu sein. Aus Augsburg verabschiedet sich Michael Wielert. Ich bedanke mich bei der Technik. Stefan Bergen, Andreas Riebler sind hier mit dabei und machen es möglich, dass wir übertragen.